Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Ein gesundes Aufwachsen beginnt bereits während der Schwangerschaft. Wenn Sie wissen wollen, wie langfristige Folgen eines Diabetes in der Schwangerschaft verhindert werden können, dann sind Sie hier richtig. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum NeoCast. Die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Am Mikrofon Mario Rüdiger, mein heutiger Gast, Professor Dr. Konstantin von Geisenberg aus Hannover. So, heute habe ich mal wieder einen ganz besonderen Gast, mit dem ich mich über die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Perinatalmedizin unterhalten möchte. Professor Dr. Konstantin von Geisenberg. Herr von Geisenberg, herzlich willkommen im NeoCast. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
Ja, natürlich gibt es zunächst eine kurze Vorstellung meines Gastes, wie immer. Sie sind Bereichsleiter für Geburtshilfe und Pränatalmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover und zählen wirklich zu den führenden Köpfen der deutschen und internationalen Pränatalmedizin. Wenn ich es richtig gesehen habe, haben Sie Ihre wissenschaftliche Ausbildung unter anderem in Heidelberg, München und am renommierten King's College in London absolviert, wo Sie unter Herrn Nikolaidis, der vielen die Person in der fetalen Medizin ist, auch ausgebildet wurden. Und Sie sind Autor zahlreicher wissenschaftlicher Arbeiten und Leitlinien und haben maßgeblich zur Weiterentwicklung des Ersttrimester-Screenings beigetragen. Und dabei ist insbesondere das frühzeitige Erkennen einer Glukosestoffwechselstörung ein Herzensthema für Sie. Also, soweit eine kurze Vorstellung von meiner Seite. Was habe ich vergessen, was für Sie noch von Bedeutung ist?
Das haben Sie sehr gut dargestellt. Ersttrimester-Screening ist etwas, das mir tatsächlich sehr am Herzen liegt. Es ist alles zurückzuführen auf die Idee, dass die Suche nach Problemen der Schwangerschaft zwischen 11 und 14 Schwangerschaftswochen es ermöglicht, für viele Probleme im ersten Trimenon bereits eine Intervention oder Prävention beginnen zu können, die dieses Problem der Schwangerschaft weiter nach hinten schiebt, das Auftreten verschiebt sich weiter nach hinten oder die Ausprägung dieser Komplikation oder des Problems wird eben deutlich geringer. Und das öffnet das Fenster, Schwangerschaften eben gleich zu Beginn der Schwangerschaft triagieren zu können in High Risk oder Low Risk, und eben durch die Intervention die Outcomes substanziell verbessern zu können.
So wie es eigentlich in der Medizin sein sollte, Prävention frühzeitig zu starten und nicht zu spät oder dann in die Behandlung überzugehen. Aber bevor wir in dieses Thema einsteigen, frage ich meine Gäste immer nach einem besonderen Erlebnis in der beruflichen Laufbahn. Haben Sie was mitgebracht, was Sie unseren Zuhörern berichten können, was Sie irgendwie besonders geprägt hat oder beeindruckt hat?
Eines der prägendsten Erlebnisse, die ich tatsächlich hatte, war in der Zeit am Harris Birthright Research Center for Fetal Medicine am King's College in London in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, das mich sehr geprägt hat, Medizin zu verstehen und auch Medizin zu praktizieren und auch aktiv zu gestalten. Eines der Ideen, die ich damals hatte, damals ging es um die Forschung in der Pathophysiologie der erhöhten Nackentransparenz im ersten Trimenon, war, dass ja irgendwie das zusammenhängen müsse mit einem Gendosiseffekt und entsprechend begann ich die Genkarten für das Gen Chromosom 21 und die 18 und 13 Genkarten zu studieren. Und habe dann tatsächlich ein Gen gefunden, dessen Expression sich eben dann in Ersttrimesterfeten auch nachweisen ließ. Was ich gefunden habe, war die Bestätigung der Hypothese, die ich aufgestellt hatte. Die Hypothese war, dass es für das Chromosom 21 eben in der Trisomie 21 drei Gene gibt und eben nur zwei bei normalen Individuen entsprechend ein Quotient bestehen müsse um den Faktor 1,5. Das konnte ich tatsächlich nachweisen an der Triple Helix des Kollagens Typ 6, für das eben zwei Gene auf dem 21 liegen und eins auf dem Chromosom 2. Und das war der erste Nachweis, dass ein Gendosiseffekt verantwortlich ist für alles, was bei Ersttrimester-Down-Syndrom-Fäden passiert. Heute ist das die Grundlage für das Non-Invasive Prenatal Testing.
Wow. Das wäre nochmal ein ganz anderes Thema. Ist ja spannend, wenn man so die Entwicklung eigentlich oder auch die Grundlagen da miterlebt hat. Ich meine, das war wahrscheinlich auch motivierend für diese Ersttrimester, sich so auf dieses Ersttrimester zu fokussieren.
So ist es.
Wenn man sich jetzt mal das so ein bisschen für unsere, wir haben ja sehr viele junge Zuhörer und Zuhörerinnen, so ein bisschen zurückblickt, wie hat sich aus Ihrer Sicht das Ersttrimester Diagnostik in den letzten Jahrzehnten, sagen wir mal so, entwickelt? Also insbesondere seit den ersten Arbeiten zur Nackentransparenz, das war ja wahrscheinlich so das Erste, was da sich herausgestellt hat. Wie hat sich das weiterentwickelt?
In den 90er Jahren gab es eigentlich Screening für Chromosomenstörungen nur im zweiten Trimenon, so etwa um 20 Wochen. Mit Arbeiten von Benassarov und Nikolaidis, die nach Zweitrimester Markern im Ultraschall gesucht haben. Marker sind leichte Abweichungen der normalen Anatomie. Wenn sie abwesend oder anwesend sind, modifizieren sie das Hintergrundrisiko für eine Chromosomenstörung. Nun kam ein New Kid on the Block, entdeckt in Ungarn im Szeged von einem Arzt, der vor Chori- und Sutton-Biopsien Ultraschall durchgeführt hat und eben bemerkte, dass Fäden, die eben später als chromosomal auffällig sich herausstellten, häufig die Haut im Nackenbereich verdickt war. Und das hat er im Lancet publiziert und das hat Nikolaidis angestachelt, hier zunächst eine Publikation an 20.000 und später an 100.000 Frauen zu machen. Eine Untersuchung, die Snyders Arbeit von 1998 auch im Lancet publiziert. Sie konnte eben zeigen, wie die Detektionsraten sind für die Trisomie 21. Zunächst an starren Cutoffs, 3 mm, 2,5, 2 mm und dann später kam das sequenzielle Screening, bei dem eben zunächst das Hintergrundrisiko basierend auf dem mütterlichen Alter etabliert wurde und dann jeweils mit weiteren Untersuchungen im Ultraschall oder durch die Biochemie dieses Hintergrundrisiko multipliziert wurde und entsprechend auf diese Art und Weise das Risiko geändert wurde. Und das nannte man dann sequenzielles Screening basierend auf dem Bayesian Theorem, und so konnte man tatsächlich das immer weiter verfeinern für das Combined Screening Alter, Nackentransparenz und Serumbiochemie, freies Beta-HCG und PAP-A für eine Detektionsrate für die Trisomie 21 von etwa 90-95% für ungefähr 5% falsch positive. Und das war tatsächlich ein ganz gutes Ergebnis. Das liegt selbst heute noch, wenn man noch 3 weitere Marker im Ultraschall hinzunimmt, Nasal Bone, Tricuspidalklappen, Rückwärtsfluss und Ductus Venosus Blutfluss, etwa fast in der Größenordnung des Non-Invasive Prenatal Testing.
Aber jetzt ist ja sozusagen Ersttrimester-Screening nicht nur für Trisomie 21, sondern auch in anderen Bereichen, was es sozusagen voraussagt. Gab es da irgendwie, wenn Sie zurückblicken, so einen Augenblick, wo Sie sagen, also das wird jetzt die Pränataldiagnostik grundlegend verändern? Ich sage jetzt mal, vielleicht nicht unbedingt nicht-invasive Diagnostik, sondern davor noch?
Absolut. Es gibt noch andere Dinge im Leben außer Down-Syndrom. Heute sagen die Niedergelassenen, sie haben ein Ersttrimester-Screening gemacht. Damit meinen sie aber, einen NIP-Test abzunehmen oder abgenommen zu haben. Damit entdecken sie dann die Trisomie 21 in 99,6%, aber sie verpassen etwa ein Drittel der gesamten genetischen Störungen, denn 2 Drittel sind die Trisomien und 1 Drittel sind eben numerische, 1 Drittel sind eben Mutationen und Einzelgenveränderungen in einzelnen Genen, die sehr häufig mit einer hohen Nackentransparenz einhergehen. Und wenn diese dann nicht gemessen wird, sinkt tatsächlich die Detektionsrate um 1 Drittel insgesamt aller genetischen Störungen. Das hat Dänemark gerade durchexerziert. Jetzt zu Ihrer Frage. Nachdem das Thema Chromosomenstörung weitestgehend bearbeitet war, fing man natürlich mit den immer besser werdenden Ultraschallgeräten an, auch Studien durchzuführen für die Detektionsrate von Fehlbildungen. Diese werden heute unterteilt in solche, die man immer sieht. Dies sind schwere Fehlbildungen, in solche, die man zum Teil sehen kann, die moderaten, und eben leichte, die man noch nicht entdeckt im ersten Trimenon. Und das ist heute an zentraler Stelle als allererstes und als wichtigstes Thema im Rahmen des Ersttrimester-Screenings angesiedelt. Dann fiel auf, dass man auch Arteria-Uterina-Doppler durchführen kann im ersten Trimenon. Und dies wurde dann kombiniert im Wesentlichen mit den anderen bereits erhobenen Faktoren des Ersttrimester-Screenings. Und es wurde ein robuster Risikoalgorithmus etabliert. So gelang es dann, für 2 weitere Dinge zu screenen. Zum einen für die Präeklampsie und zum anderen die kindliche Seite der Präeklampsie, die intrauterine Wachstumsrestriktion. Mhm. Und das Gute daran ist, dass eine ausreichend gepowerte, sehr groß angelegte, exzellent durchgeführte Studie, Aspre Trial, gezeigt hat, dass für eine Hochrisikopopulation, nämlich solche, die dieses Screening hinter sich gebracht hatten und ein Risiko von höher als 1 zu 100 aufweisen, tatsächlich ein wesentlicher Benefit einer Aspirintherapie ab sofort bis 36 plus 0 Schwangerschaftswochen 150 Milligramm täglich besteht. Und wenn man eben dieses Screening und diese Intervention durchführt, kann die Präeklampsie-Häufigkeit unter 34 Wochen auf 18% gesenkt werden, nicht um 18%, sondern um 82%, auf 18% und die Häufigkeit der Wachstumsrestriktion auf 54%. Und dies waren die ersten Versuche, die gezeigt haben, es könnte ein spannender Zeitpunkt sein innerhalb der Schwangerschaft. Dann kam Nikolai diese Publikation der Turning of the Pyramid. Dann kam seine Erstsemester-Leitlinie in der ISWOG, International Society of Ultrasound in OBGYN. Und dort hat er eben beschrieben letztlich, welche Publikationen er veröffentlicht hat. Die Deutschen haben dann ihre Erstsemester-Leitlinie neu geschrieben und haben sich etwas an seinem Vorgehen orientiert, haben dann jedoch gesagt, wir gucken mal nach allen Schwangerschaftsproblemen und wie die Evidenz dafür ist, dass man das im ersten Trimenon entdecken kann. Und deswegen haben wir es klassifiziert in gelöste Probleme. Das waren dann Chromosomenstörungen und Fehlbildungen und Präeklampsie und zum Teil gelöste Probleme, Glukosestoffwechselstörung und Gestationsdiabetes mellitus und ungelöste Probleme, zum Beispiel Frühgeburt und deren Intervention. Hm.
In dieser aktuellen Leitlinie betonen Sie auch immer wieder die Standardisierung. Das ist ja, ist ja ein wichtiger Aspekt. Können Sie das nochmal so ein bisschen erklären, was damit gemeint ist oder warum das so entscheidend ist?
Zwischenzeitlich beginnt ja in Deutschland in der Pränatalmedizin und Geburtshilfe sich mehr und mehr die Evidence-Based Medicine durchzusetzen. Und darunter versteht man letztlich, dass auf die Evidenz geachtet werden sollte. Und die Bewertung der Evidenz ist letztlich nichts anderes als den Grad des Vertrauens in die Verlässlichkeit einer Studie in irgendeiner Form statistisch zu beschreiben. Es geht letztlich um Vertrauen in der Wissenschaft. Das bedeutet eben, dass wenn ich Screening durchführen möchte, ich den rigoros getesteten Algorithmus verwenden muss. Das bedeutet eben, dass ich eine ausreichende Zahl von Studien haben muss. Es bedeutet eben, dass vielleicht nur eine Studie vorliegt, aber sie so robust sein muss, dass sie eben vertrauenswürdig ist. Für den Ultraschall bedeutet es, dass ich die in Studien verwendeten Standardebenen einstellen muss. Sonst kann ich nicht die in den Studien beschriebenen Ergebnisse reproduzieren. Und das ist der Grund, warum Ultraschall sehr starke Motivation erfordert und auch einen Drang sozusagen bei jeder Patientin immer ein perfektes Bild einstellen zu müssen.
Was denken Sie, wie flächendeckend ist es umgesetzt, der Standard?
Das ist weltweit umgesetzt und Nikolaidis hat in seiner Fetal Medicine Foundation ein Qualitätssicherungsmechanismus Audit eingeführt und er hat erlaubt, dass diejenigen Ärzte, die hier erfolgreich sind, seinen Berechnungsalgorithmus weiter verwenden, während dessen, die es nicht erreichen, es nicht weiter nutzen dürfen. Und das ist die praktisch härteste Schule für Ultraschall auf der Welt, die es gibt. Und er hat diesen Service kostenlos für die Welt verfügbar gemacht.
Aber das haben ja nicht alle, nicht jede Frau wird von jemandem betreut in der Schwangerschaft, der die das bestanden hat, oder? Oder sehe ich das falsch?
Nein, aber das ist letztlich die Entscheidung der Frau. Und jeder Arzt, der das möchte, kann diese Qualifikation erwerben. Und deswegen haben wir in der Leitlinie sehr klar gesagt, wir wollen, dass jeder Frau eine Untersuchung, wie hier in dieser Leitlinie beschrieben, angeboten wird. Ja. Kann ein Arzt das nicht erreichen oder möchte er es nicht erreichen, soll er an eine Stelle verweisen, wo dies der Fall ist.
Okay, eine klare Aussage, ja. Jetzt mal zum wirklich Ersttrimester-Screening. Welche Untersuchungen in diesem Zeitfenster von 11 bis 13 plus 6, 14 Schwangerschaftswochen, sind heute unverzichtbar?
Unverzichtbar ist von der Biometrie her die Scheitelsteißlänge und die Nackentransparenz und der biparietale Diameter. Dann gibt es eine Serie von Standardeinstellungen zur Fehlbildungsdiagnostik. Aber es gibt auch eine erweiterte Untersuchung und es wurde bewusst in eine Basis- und erweiterte Untersuchung aufgeteilt, da aufgrund des zunehmenden BMI es zunehmend schwieriger wird, auch alle Details bei jeder Patientin immer sehen zu können, um nicht direkt unmittelbar jetzt einer forensischen Verfolgung ausgesetzt zu sein, haben wir einen minimalen Satz beschrieben, der immer erfüllt werden muss, wobei natürlich die guten Pränatalmediziner auch den erweiterten Satz immer vollständig durchführen. Okay. Das betrifft die Fehlbildungsdiagnostik. Screening für Trisomie 21 ist in jedem Fall zu fordern, die Nackentransparenzmessung, auch wenn ein NIPT durchgeführt wird, um dieses ein Drittel genetische Erkrankungen, nicht die Chromosomenstörungen, sondern die genetischen Erkrankungen, wegen der erhöhten Nackentransparenz eben dann durch eine Chorion-Sotten-Biopsie und ein Trio-Exome-Screening auch erkennen zu können. Das ist Chromosomenstörung und Fehlbildung. Präeklampsie hatte ich schon erwähnt. Das soll auch jeder Frau angeboten werden, denn eine Präeklampsie zu haben, verringert die Lebensdauer der Patientin, die Lebenszeit verkürzt sich, das Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen nach einigen Jahrzehnten ist häufiger und es gibt vereinzelte Fälle mit eklamptischen Anfällen oder HELLP-Syndrom, wo die Patientin eine Gehirnblutung oder Einblutung der Leber oder Nieren erfahren, sodass eine Vermeidung einer Präeklampsie etwas zentral Wichtiges für die Gesundheit der Frau ist.
Jetzt hat ja jeder einzelne Faktor sozusagen ein gewisses Risiko und durch die Kombination dieser Risikoberechnung wird es ja ein bisschen konkreter und hilft vielleicht auch bei der klinischen Entscheidungsfindung. Wie gehen Sie da praktisch vor, dass Sie den Eltern das erklären, wo Sie sagen, da ist was auffällig, da jetzt nicht auffällig und so?
Natürlich, das ist natürlich Statistik, aber wir versuchen es Ihnen so zu erklären, dass es begreifbar wird, was Statistik ist. Einführend sagen wir immer, es gibt zwei sehr große Gruppen von Tests. Die eine Gruppe von Tests führt eine Risikoberechnung durch. Das Endergebnis ist eine Risikoziffer, zum Beispiel 1 zu 99 oder 1 zu 2500. Und die zweite Gruppe von Tests nennen wir diagnostisch. Und diagnostisch würde bedeuten, da ist die Aussage 100%. Beispiel Risikoberechnung für die Trisomie 21. Das Risiko ist 1 zu 77. Es wird eine Chorion-Sotten-Biopsie vorgeschlagen. Sie wird auch durchgeführt. Aus dem Screening-Test wird jetzt ein diagnostischer Test und die Antwort, dein Baby hat normale Chromosomen, obwohl das Risiko erhöht ist. Hier spielt der Begriff der Detektionsrate und der Falsch-Positivrate eine zentrale Rolle. Ein Screening-Test ist dann immer umso besser, je höher seine Detektionsrate ist und je niedriger seine Falsch-Positiv-Rate ist. Für invasive Eingriffe werden Falsch-Positiv-Raten von etwa 5 und 2,5% akzeptiert, auch wegen des Abortrisikos von etwa 1 zu 200. Für das Screening für die Präeklampsie werden auch Falsch-Positiv-Raten von etwa 10% akzeptiert, weil die Schädigung nicht so hoch ist.
Okay, jetzt wurde ja im vorigen Jahr die Leitlinie zum Schwangerschaftsdiabetes nochmal publiziert, wo ja auch das frühe Screening auf Gestationsdiabetes eine wichtige Rolle spielt. Was waren die wichtigsten Erkenntnisse, die dafür sprechen, dass man ein frühes Screening durchführt?
Hier gibt es zwei Leitlinien. Das eine ist die Leitlinie für Gestationsdiabetes mellitus, also die für den erst in der Schwangerschaft erworbenen Zucker. Und die Leitlinie, die ich geschrieben habe, ist ein Update des Ersttrimester-Screenings neben Chromosomenstörungen, Fehlbildungen, Präeklampsie, eben jetzt auch nach Glukose-Stoffwechselstörung zu fahnden. Dem ging eine Publikation im Lancet voraus vor etwa 2 Jahren, bei der in einer Trilogie ein Paradigmenwechsel gefordert wurde von einem Screening für Gestationsdiabetes mellitus zwischen 24 und 28 Wochen hin auf unter 20 Wochen. Unter 20 Wochen für mich bedeutet erstes Trimenon, wenn man dieses Konzept der Turning of the Pyramid, bei der nicht mehr am Ende der Schwangerschaft gescreent wird, sondern ganz zu Beginn zu Ende denkt, bedeutet das, dass das Screening für Gestationsdiabetes mellitus fest in das Ersttrimester-Screening verankert werden muss. Als ich soweit gedacht hatte, habe ich einige grundlagenwissenschaftlichen Arbeiten gelesen und da zeigte sich eben, dass viele Fäden, die später bei 24 Wochen Gestationsdiabetes entwickelten, bereits im ersten Trimenon starke Veränderungen ihrer Zuckerspiegel, ihrer Aminosäurespiegel und auch ihrer Fette aufwiesen, was mich daran bestärkt hat zu sagen, das ist etwas, ein Kontinuum, für das man wahrscheinlich schon im ersten Trimenon screenen kann. Ich habe dann einen der Autoren der Lancet-Publikation angeschrieben, David Simmons, von dem TOBO-GM-Trial. TOBO-GM heißt Trial of Booking of Gestational Diabetes Mellitus. Und er hat in Australien hier eine sehr große Studie durchgeführt, unter 20 Wochen. Und er konnte zeigen, dass es beneficial ist. Ich habe dann gearbeitet mit Frau Schäfer-Graf aus der GDM-Leitlinie und auch mit Nikolaidis. Und die Frage war letztlich, glaubst du, dass die Evidenz ausreicht, dass wir tatsächlich im ersten Trimenon schon mit dem Screening beginnen? Was wir letztlich gefunden haben und was auch in einer Meta-Analyse von Bhattacharya publiziert ist, ist, dass wenn im ersten Trimenon gescreent wird, die Häufigkeit der Makrosomie der Fäden bei Geburt halbiert werden kann und auch die Häufigkeit von Respiratory Distress halbiert werden kann. Wir haben gesagt, selbst wenn es nicht zutrifft, dass es etwas gibt wie intrauterine Programmierung, das heißt ein erhöhtes Risiko für Adipositas, für Diabetes und für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wenn ich intrauterin bereits adipös, also Makrosom war, ist es doch beneficial, nicht bei der Geburt eine Schulterdystokie zu erleiden.
Und Sie hatten ja auf diese Lancet-Publikation hingewiesen. Waren die Ergebnisse, frage ich jetzt mal als Neonatologe, so überraschend gewesen oder hätte man davon nicht schon so ein bisschen ausgehen können?
Die Publikation im Lancet bezogen sich auf das TOBO-GM-Trial, die Meta-Analyse von 7 RCTs von Bhattacharya, die später herauskam, ist da noch nicht mit aufgenommen. Und wenn wir jetzt mal nach vorne blicken, was für Studien vielleicht jetzt als nächstes gefordert wären. Wir haben die Empfehlungen für das erste Trimenon als Projektion herausgegeben. Diese Studien gibt es noch nicht. Und was wir gemacht haben, ist zu lernen von dem TOBO-GM-Trial. Und hier hat man WHO-Cutoffs benutzt für den 75 Gramm OGTT. Und das hat dazu geführt, dass überhaupt keine Makrosomie mehr auftrat. Aber ein Teil der Fäden war zu klein. Also hat man überkorrigiert. Und wir haben deswegen gesagt, wir verwenden andere Cutoffs im ersten Trimenon, als es bisher im zweiten verwendet wurde. Hier war ein Vorschlag aus Belgien von Ben Halima. Diese Cutoffs sind höher, sodass es eine kleinere, höhere Risikogruppe ist für GDM, die jetzt einer Intervention zugeführt wird, in der Annahme, dass Wachstumsrestriktion jetzt nicht mehr auftritt, aber eben die Makrosomie weiter halbiert wird. Dies ist in einer prospektiven Studie tatsächlich bisher noch nicht gezeigt worden. Und auch die Intervention ist noch nicht standardisiert und noch nicht optimal durchgeführt worden. Für die Präeklampsie hat dieser Prozess über 10 Jahre gedauert, das fein zu tunen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen zur Intervention, weil wie sieht es aus? Was empfiehlt sich da?
Die Intervention im zweiten Trimenon ist Glucose Self-Monitoring, ist Diätberatung und das Einhalten von Diät. Und die im ersten Trimenon nimmt noch Exercise dazu als ganz wichtige Komponente. Aber auch hier ist nicht definiert, ist das eine halbe Stunde pro Tag oder ist das so durchzuführen, dass der Blutzuckerspiegel eine bestimmte Höhe hat und hier sicher noch Optimierungsbedarf. Und als letzte Option natürlich Insulin. Mhm. Es ist möglich, dass Biguanide noch da auch in Zukunft eine Rolle spielen werden. Aber im Moment ist es tatsächlich Glucose-Self-Monitoring, Diät, Exercise und Insulin in seltenen Fällen.
Bei jedem guten Podcast kommt an dieser Stelle Werbung. Doch die Arbeit der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene ist produktneutral. Um unser Angebot auch in Zukunft aufrechtzuerhalten oder sogar zu erweitern, sind wir aber auf Ihre Unterstützung angewiesen. Denn die Arbeit der DSKN ist nur durch Ehrenamt und Ihre Spende möglich. Daher erfolgt an dieser Stelle eine Reklame für die DSKN. Mit dem Neocast, der vierten Neonatalen Akademie und dem DSKN Update bieten wir Weiterbildung auf höchstem Niveau. Das Neo Diary und Frühe Signale App gibt Unterstützung für Eltern von früh und kranken Neugeborenen. Mit unseren Förderprojekten ermöglichen wir kleine Forschungsprojekte. Letztlich ist der Roland Wauer Award und das Bioethikprojekt eine wichtige Investition in die Zukunft. Wenn Ihnen jeder Podcast 1 Euro wert sein sollte, dann würden wir einige Projekte neu auflegen können. Daher meine Bitte an dieser Stelle an Sie, unterstützen Sie unsere Arbeit. Und wenn Sie noch Zweifel haben, fragen Sie Ihren Arzt oder die Eltern Frühgeborener. Vielen Dank. Hat es jetzt eigentlich auch sozusagen dieses frühe Erkennen noch eine Veränderung bezüglich des Verständnisses der Pathophysiologie des Gestationsdiabetes?
Das Verständnis der Pathophysiologie gibt es schon aus mehreren anderen Studien und okay. Eine der 3 Lancet-Publikationen beschäftigt sich ausschließlich mit der Pathophysiologie und dem Paradigmenwechsel. Und die bisherige Philosophie war zu sagen, Zucker, das gibt es überhaupt nicht. Das kommt erst frühestens bei 24 bis 28 Wochen. Vorher spielt das keine Rolle. Und das neue Denken ist zu sagen, die Prädisposition zum Gestationsdiabetes mellitus hast du schon bereits vor der Schwangerschaft. Und zum Zeitpunkt 11 bis 14 Wochen kann man bereits danach suchen. Und eine Intervention zu diesem Zeitpunkt ist beneficial, wenn du in einer Hochrisikogruppe bist, im Vergleich zu dem späteren Beginn erst zwischen 24 und 28 Wochen.
Also sozusagen Benefit für Mutter und für Kind in dem
und
Fall.
Und für die, ja. Absolut, ja.
Ja. Ich erinnere mich noch an meine Anfangszeit in der Neonatologie, wo der Diabetes, Gestationsdiabetes noch nicht so gut eingestellt waren. Diese Makrosomenkinder mit der Myokardhypertrophie und so weiter. Das hat man ja zum Glück heute kaum noch, diese Kinder, die so schlecht eingestellt sind. Hat es da eigentlich irgendwie einen Einfluss? Ist eher der Zeitpunkt entscheidend, also für das kindliche Outcome, wann ich das richtig einstelle, oder die Strenge der Einstellung, also wie compliant oder wie gut der Zucker bei der Mutter ist?
Beides. Der TOPO-GM-Trial mit den WHO-Standards, das heißt relativ niedrigen Cut-offs, hat eine recht hohe Interventionsgruppe nach sich gezogen. Und diese Kinder waren zum Teil überkorrigiert. Aber auch der Zeitpunkt ist wahrscheinlich sehr wichtig, denn die klinische Erfahrung ist, dass viele Mütter mit Gestationsdiabetes mellitus, die sie bei 30 bis 36 Wochen sehen mit ihren Makrosomenkindern, selbst wenn sie dann einer intensivierten GDM-Therapie zugeführt werden, immer noch Makrosomenkinder bei Geburt haben und die nicht mehr ein normales Gewicht erreichen.
Aber dieses frühe Screening ist ja keine Kassenleistung derzeit, oder?
Also diejenigen, die Leitlinien schreiben, bekommen immer die Frage gestellt, könnt ihr nicht gleich die Finanzierung mitliefern? Nee,
darum geht's mir nicht.
Das wäre jetzt eine, wie soll ich sagen, eine ideale Welt. Nee. Aber ich kann Ihnen sagen, dass der Berufsverband der Frauenärzte und die DGGG und die DGUM gemeinsam einen Antrag an den gemeinsamen Bundesausschuss gestellt haben, um eben das im ersten Trimenon auch finanziert zu bekommen. Aber das ist häufig ein längerer Prozess.
Worauf meine Frage hinabzielte, gibt es ungefähre Vorstellungen, wie häufig das jetzt schon angewendet wird? Also als Igelleistung kann ich es ja machen.
Frauen neigen ja dazu, zu Beginn der Schwangerschaft auch mal zu erbrechen und sich nicht so richtig wohlzufühlen und unter Übelkeit zu leiden. Und eine der Überlegungen ist, dass es vielleicht doch nicht so toll ist, jede Frau jetzt 75 Gramm Glucose trinken zu lassen, okay, weil es möglicherweise ihre Übelkeit noch verstärken könnte, sodass wir ein Zwei-Stufen-Screening gemacht haben. Wir beginnen mit den Hintergrundfaktoren und im Prinzip kann man eine solche Tafel am Eingang der Frauenarztpraxis aufhängen und die Frau fragen, du guck mal hier auf dieses Poster, kannst du irgendeins von den Dingen, die da drauf sind, identifizieren für dich? Und wenn ja, dann wird eben das Screening durchgeführt und wenn nein, wird sie als Low Risk klassifiziert und kein weiteres Screening wird durchgeführt.
Sehr spannend. Herr von Kreisenberg, wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft gucken und so, wenn wir uns in 10 Jahren wieder unterhalten, wo sehen Sie die aktuell größten offenen Fragen beim GDM-Screening noch?
Also neben der Finanzierung. Wir brauchen eine ausreichend gepowerte Studie, die zwei Dinge vergleicht. Ein Screening zum Zeitpunkt 11 bis 14 Wochen mit den Ben-Halima-Kriterien versus dem Screening 24 bis 28 Wochen mit den WHO-Kriterien prospektiv randomisiert. Dann können wir die Frage beantworten, ob das derzeitige Screening-Konzept überhaupt funktioniert und wie gut es funktioniert. Im Moment sind wir etwa in einer Situation wie mit dem Screening für die Trisomie 21 in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Es gab ein Screening basierend auf mütterlichem Alter. Alle 35-Jährigen erhielten eine Fruchtwasseruntersuchung und die Detektionsrate war ungefähr 30%. Inzwischen ist das anders und es ist zu erwarten, dass das Screening für GDM sich erheblich verbessern wird. Und es ist zu erwarten, dass, wenn die richtigen Interventionen bekannt werden, in den richtigen Populationen, Hochrisikopopulationen, für die ein Benefit erzielbar sein wird. Hier ist der Stand der Dinge so, dass es, wie gesagt, diese Projektion gibt in der Ersttrimester-Leitlinie. Und es gibt Publikationen darüber für ein Screening für Gestationsdiabetes mellitus, basierend auf mütterlichen Risikofaktoren und Hintergrundrisiken. Mhm. Das ist auf der Website der Fetal Medicine Foundation publiziert und dort ist auch ein Calculator hinterlegt, free of charge, den man benutzen kann, basierend auf mütterlichen Hintergrundrisiken allein die Risiken zu berechnen. Und es ist zu erwarten, dass ähnlich wie in der Chromosomenstörung hier weitere Faktoren hinzukommen, um die Detektionsrate und Falschpositivrate günstig zu beeinflussen. Mhm.
Als Pädiater habe ich jetzt gerade den Typ 1 Diabetes im Kopf, der ja jetzt genetisch gescreent wird. Sozusagen das Risiko für Typ 1 Diabetes. Denken Sie, dass sowas in Zukunft auch mal irgendwie kommen wird? Also dass es wirklich genetische Parameter gibt, die dann vielleicht sogar schon vor der Schwangerschaft getestet werden können?
Ich glaube, das wird eine Frage des Geldes sein. Okay. Und es gibt wahrscheinlich auch nicht genetische Ursachen für Typ 1 Diabetes mellitus, oder es wird schwierig. Ja, klar. Zu sein, das festzustellen. In der Ersttrimester-Leitlinie findet sich bereits ein Screening-Vorschlag für Prädiabetes und wenn der eben durchgeführt wird oder wenn überhaupt das Screening durchgeführt wird, würde auch ein Typ-1-Diabetes mellitus entdeckt werden. Aber meistens ist er ja schon bekannt.
Mir ging es ja andersrum, ob es sozusagen genetische Faktoren gibt, die für einen Gestationsdiabetes die prädisponieren. Also so ähnlich wie man jetzt genetisch das Risiko für einen Typ-1-Diabetes finden kann, ob es da ähnliche Ansätze schon gibt, dass man da genetische Hinweise hat für einen Gestationsdiabetes. Das war ja.
Im Moment gibt es kein genetisches Screening für Krankheiten, auch nicht für die Präeklampsie, sondern es sind
immer nur
medizinische Hintergrundrisiken und biophysikalische und biochemische Faktoren und Ultraschall, die kombiniert werden, um die Risiken zu berechnen. Sie erreichen aber zum Beispiel für die Präeklampsie eine Detektionsrate von 80-90% für 10% Falschpositive. Und das ist ohne Genetik bereits für einen Test in der Schwangerschaft ein sehr hoher Wert.
Wenn man jetzt nochmal in die Zukunft denkt, bezüglich Ersttrimester-Screening, gibt es irgendwie noch eine Erkrankung, wo Sie denken, da könnte ich was machen in der Schwangerschaft, aber die erkennen wir noch nicht rechtzeitig genug? Frühgeburt wäre sicherlich das eine.
Frühgeburt, ja, ja, ganz genau. Ich weiß nicht, ob das in Ihrem Interesse ist, dass jetzt überhaupt keine Frühgeburten mehr kommen.
Ein bisschen uns zu beschäftigen daher.
Aber es ist sicherlich eine der wesentlichen Ursachen einer geistigen Entwicklungsverzögerung, abgesehen von den genetischen Ursachen dafür. Und dafür müssen wir dringend etwas machen. Im Moment haben wir Interventionen, von denen wir glauben, dass sie gut sind, wie den frühen totalen Muttermundsverschluss oder die Notfallzerklage. Aber hier fehlen klinische Studien, um das wirklich zu untermauern.
Und wie sieht es mit dem intrauterinen Fruchthood aus? Das ist ja auch ein Riesenproblem eigentlich, aber was man nicht so richtig gut voraussagen kann.
Intrauteriner Fruchthood ist eine Kombination von Ursachen. Es gibt genetische Komponenten, wahrscheinlich Trisomie 18. Es gibt den Endpunkt der schweren Plazenta-Insuffizienz und Wachstumsrestriktion mit pathologischen Dopplern und den intrauterinen Fruchthood. Es gibt wahrscheinlich auch Gestationsdiabetes mellitus, der entgleist ist, als Ursache hierfür. Und es wird auch unerklärte Fälle geben. Und wenn das Ersttrimester-Screening konsequent umgesetzt wird, werden die Chromosomenstörungen ausgeschlossen sein. Es werden die genetischen Störungen weitgehend ausgeschlossen sein. Und es wird der Zucker weitgehend ausgeschlossen sein. Und auch die Wachstumsrestriktion und Plazenta-Insuffizienz mit pathologischem Doppler und dem Endpunkt Fruchthood.
Damit hätte man dann viele schon raus. Okay. Herr von Keisenberg, wir fragen immer nach einer aktuellen Publikation. Haben Sie uns auch eine mitgebracht, die, wo man sich so ein bisschen vertiefen kann in diese Thematik, wer dann doch noch lesen möchte und nicht nur hören möchte?
Also hier würde ich tatsächlich jetzt verweisen auf die AWMF 085002 okay. S2E Leitlinie, Ersttrimester Screening. Die ja, ist recht umfangreich und wahrscheinlich werden Ihre Hörer sich zunächst auf das Kapitel Gestationsdiabetes mellitus fokussieren. Hier sind diese drei Lancet-Studien zitiert und auch umfassend analysiert und wiedergegeben. Und der TOPO-GM-Trial von David Simmons aus Sydney und der Batacharia-Trial dann im Methodenreport auch umfassend analysiert und dargelegt. Die Evidenz ist da, aber es fehlen noch prospektive Studien.
Aber wichtig, den Schritt zu gehen. Und okay, wer sich das also im Detail nochmal durchlesen möchte, findet den Link in den Shownotes und auf der Homepage. Damit kommen wir schon fast zum Schluss. Meine Frage, wenn Sie sich eine Sache wünschen dürften, die morgen im System geändert wird, was wäre das?
Ich würde mir wünschen, dass Ärzte Screening durchführen, die sehr hoch qualifiziert sind. Ja. Denn Screening suffizient durchzuführen, erfordert Training und Commitment und auch sehr viel Wissen. Und dann könnte man tatsächlich diese sehr sensiblen Instrumente, die es gibt, auch so einsetzen, wie sie eigentlich gedacht sind und könnte viele Probleme, derer wir später nicht so richtig mehr Herr werden, bereits sehr früh deutlich verbessern oder sogar verhindern.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das sage ich mir häufig, wenn ich mit Eltern sitze, die dann vom Pränataldiagnostiker kommen. Und wenn ich mir diese Geschichte so anhöre, was denen erzählt wurde zum Screening und was sie nicht wussten zum Screening und so weiter, die dann oftmals von Entscheidungen gestellt werden, die sie eigentlich gar nicht fällen wollten, aber jetzt dieses Wissen haben, weil sie vorher nicht richtig aufgeklärt wurden.
Und das hat man Recht auf Nichtwissen, das ist selbstverständlich auch ein Grundrecht sozusagen von Eltern und von Patienten. Und einige kommen auch zu und sagen, das möchte ich gar nicht wissen oder ich möchte das Ersttrimester-Screening so zugeschnitten haben. Dann sagen wir, ja, es könnte die und die Folgen haben, wenn man das tut. Und willst du das jetzt wissen oder willst du es nicht wissen? Es ist letztlich deine Entscheidung, das zu tun.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Unterstütze ich sofort diese Forderung. Zum Schluss nochmal, Sie haben ja nicht nur in Deutschland gearbeitet, sondern auch in England, also internationale Erfahrung gesammelt. Welchen Ratschlag würden Sie unseren Hörerinnen mit auf den Weg gehen bezüglich Ihrer klinischen oder wissenschaftlichen Laufbahn?
Schreiben Sie eine gute Publikation oder eine gute Doktorarbeit, bewerben Sie sich für ein Stipendium, suchen Sie einige Stellen auf, von denen Sie glauben, dass sie interessant sind, und gehen Sie zu der, an die Sie sich am meisten emotional hingezogen fühlen, wo Sie denken, hier ist es wirklich toll, und lernen Sie 2 Jahre und wahrscheinlich leben Sie unter unwirklichen Bedingungen. Aber mit den Besten der Besten zu arbeiten, wird Ihr Leben erleuchten für den Rest Ihres Lebens und darüber bestimmen, ob Sie glücklich werden und vor allen Dingen auch voller Hingabe und voller Erfolg.
Ein super Ratschlag. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und für die Einsichten da. Vielen Dank. Tschüss.
Ich bedanke mich.
Das war ja wieder der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene, in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin. Diesmal zu dem Thema Gestationsdiabetes mit Konstantin von Keisenberg aus Hannover. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Unterstützen Sie die Arbeit der DSKN mit einer Spende. Haben Sie Fragen oder Anregungen zum Neocast? So melden Sie sich gerne bei uns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast. Update Neonatologie. Der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.